Moor Martin, das Magazin für Münsters Info-Elite.
Herzlich willkommen zu einem Kinoabend. Zu Gast ist heute Abend der Filmkritiker Christian Gerz. Dazwischen hören wir aus entsprechenden Filmen auch entsprechende Musik, beispielsweise Good Life von G-Eazy und Kehlani. Von G-Eazy und Kehlani aus dem Film Fast and Furious Nummer 8. Dieses Jahr wird es keine Fortsetzung Nummer 9 geben. Das hat mehrere Gründe, beispielsweise, dass sich Dwayne Johnson und Vin Diesel nicht einig sind, wie es mit der Serie weitergeht. Und vielleicht ist es auch mal ganz gut, dass da ein bisschen Pause ist, weil die ganze Geschichte auch ein bisschen überdreht war beim letzten Mal. Und eigentlich der Soundtrack noch mit das Beste war, weswegen wir auch diesen Song gespielt haben. Ein Kinothema haben wir damit schon abgehakt, aber wir haben noch viele Kinothemen. Zu Gast ist heute Abend Christian Gerz, Querstrich-Cirque. Sie schreiben für Na Dann. Wie viele Filme besprechen Sie für Na Dann jede Woche?
Ja, schönen guten Abend erstmal, Martin. Vielen Dank für die Einladung zu dieser Kinosendung. Ich war ja schon ein, zwei Mal bei Ihnen und freue mich immer auch über Kino reden zu können, weil das mittlerweile eine große Leidenschaft ist und natürlich auch, warum ich sehr dankbar bin, zum Gelderwerb reicht. Ich teile mir diese Aufgabe mit dann noch drei weiteren Kolleginnen und Kollegen aus der Na Dann Redaktion, des Wochenmagazin, was einige vielleicht Ihre Hörer auch kennen. Wir teilen uns das komplette Angebot der neuen Filme, also mit vier Leuten. Das kommt immer dann darauf an, also wie viel neue Filme anlaufen. Das waren jetzt im März, April tatsächlich sehr, sehr viele. Da hatten wir teilweise bis zu 10 Kinostarts. Durch vier heißt das, dass man zwei, drei Filme sehen durfte halt pro Woche. Ich bin auch abseits meiner Aufgaben unterwegs im Kino und komme, habe ich mal zusammengezählt, im ersten Halbjahr 2018 auf knapp 80 Filme.
Das ist also eine ganze Menge, was also nicht der durchschnittliche Münsteraner oder der durchschnittliche Kinobesucher so verzehrt.
Das stimmt. Münster ist zum Glück eine Kinostadt. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr hohen Kinobesuch pro Einwohner in den Vergleich zu den deutschen Städten. Ich glaube, dass Münster immer noch in den Top 10 ist, der häufigsten Kinobesuche pro Einwohner halt in Deutschland. Aber das stimmt schon. Ich meine, klar, das heißt, zwei, drei Filme werden die wenigsten sehen, wenn sie es nicht beruflich machen. Das ist bei mir, wie gesagt, also ein Beruf und eine Leidenschaft zusammen.
Also da passt dann beides zusammen. Genauso dann wie jetzt viele sogenannte Fußballexperten, die dann auch Fußball schauen und dann nebenbei auch noch Geld verdienen, indem sie dann fürs Fußball schauen und das bewerten, dann auch noch entsprechend was bekommen oder was beruflich tun, weil dann Leute von ihrem Wissen oder bei Lothar Matthäus, würde ich sagen, von ihrem Nichtwissen dann da teilhaben können.
Das gibt tatsächlich viele Parallelen zum Fußballgeschehen. Also ein Film ist auch manchmal so um die 90, 100 Minuten lang, halt wie so ein Fußballspiel ja auch, mit Verlängerung. Es ist immer eine Mannschaft mit an Bord, aber zum Glück, die Fußballkollegen treffen sich nur einmal die Woche pro Spiel und Kino ist ein bisschen häufiger.
Jetzt ist es ja auch so, wissen die Münsteraner eigentlich, wie gut sie es haben mit den drei Kinostandorten? Und dann gibt es auch noch ein paar andere Spielplätze, wo dann nicht jetzt jeden Tag, aber häufiger auch schon mal was gezeigt wird, im Fürstenberghaus oder in Körde oder an sonstigen Standorten, wo dann ab und zu mal was auch in anderen Zusammenhängen gezeigt wird, aber richtig kommerziell sind ja nur drei Standorte, also das Cineplex am Albersloher Weg, das Schlosstheater am Kanonierplatz und das Cinema an der Warendorfer Straße mit entsprechenden Leinwänden und Angebot. Und da ist eigentlich alles, was man in einer Stadt mit etwas über 300.000 Einwohnern verkraften kann, angeboten.
Ja, absolut. Wenn man das mal zusammenzählt, das Cineplex hat 9 Säle am Albersloher Weg, das Cinema an der Warendorfer Straße mit 3 Sälen, das Schlosstheater auch. Das heißt, man kommt insgesamt auf 15 Säle für 300.000 Einwohner. Da kann man halt schon jede Woche auch nicht nur die neuesten Filme zeigen, was auch nicht in allen Städten immer der Fall ist, sondern tatsächlich auch sehr aktuelle und unterschiedliche und variantenreiche. Und das macht tatsächlich Münster aus, dass sie halt wirklich aus jedem Genre und für jede Faszination, für jede Leidenschaft einen Film finden. Und das Angebot ist immer da und immer gut gesättigt.
Und der Komfort hat sich natürlich auch verbessert, also mit dem Cineplex, dass da jetzt also nicht nur die Leinwand dann gut ist und jetzt auch im Saal 5 dann jetzt auch total verbessert wurde und auch die sonstigen Umstände dort, was natürlich dann auch einen Mehrpreis verlangt. Man muss also schon ein bisschen mehr ausgeben, dass man dann den Luxus oder überhaupt den Komfort dann auch wahrnehmen kann und jetzt nicht für 5 Euro den Luxus in Saal 5 dann machen kann.
Als Enthusiast bin ich sowieso ein Fan davon, Kino mit mehreren Leuten zusammenzuschauen, weil sie haben halt die direkte Reaktion der Leute auf bestimmte Effekte und Witze und bei den komischen Filmen allein durch die vielen Lacher, dass man gemeinsam lachen kann, das ist ein ganz anderes Erlebnis, als dass man das zu Hause auch vielleicht auf einer großen Leinwand hat. Jetzt erst recht natürlich mit der großen neuen, mit dem Saal 5, mit der Atmos-Technik, wo es 80 Lautsprecher in einem Kinosaal gibt und das Bild per Lasertechnik auf eine Leinwand projiziert wird. Das finden Sie, meines Wissens leid, können Sie das halt nicht nachstellen zu Hause mit der besten Technik. Das ist ein ganz, ganz explizites und ganz, ganz tolles Kinoerlebnis. Deshalb würde ich allen Hörern dringend empfehlen, mal sich auch im Film im Saal 5 des Cineplexes anzuschauen, sich dann in die Mitte zu setzen und dann halt mal Film zu genießen. Das ist wirklich leibhaftig, also am eigenen Körper wird man das merken.
Ja, Film genießen heißt dann auch, dass man auch mal 2 Stunden ruhig ist und dann auch vielleicht nur Popcorn scheffelt oder Cola trinkt, aber sonst auch nichts, weil unterhalten kann man sich mit seiner Nachbarin oder überhaupt dann auch noch nachher, wie gut oder wie schlecht das dann jetzt war, was da auf der Leinwand dann geboten wurde. Ja. Denn dafür können ja die Kinobetreiber dann nichts, was sie dann an Ware angelandet bekommen, was dann da auf die Leinwand kommt. Und das ist ja auch manchmal nicht zur vollen Zufriedenheit.
Das ist leider in letzter Zeit, da hat man sich ja auch schon 2-3 Mal drum unterhalten, halt so ein Virus, der grassiert. Das liegt meines Wissens oder meines Erachtens immer auch an die Qualität der Filme. Das heißt, wir haben früher, die Aufgabe mache ich schon ein bisschen länger für die dann, wir hatten halt maximal früher 6-7 Filmstarts. Mittlerweile haben wir, wie gesagt, 10-12 Starts pro Woche und da wird das Angebot an der Qualität nicht besser. Das wird umfangreicher, das Angebot, und wenn das von der Qualität nicht besser wird, haben sie manchmal auch wirklich Filme dabei, wo sie denken, nee, das kann nicht sein, dass man dafür, dass Leute die Idee hatten, Leute hatten das produziert, Leute haben dafür Geld ausgegeben, eine künstlerische Leistung, und das ist klar, dass man dann vielleicht auch mal ja die Faszination verliert in den 90 Minuten in so einem Kinosaal. Bei guten Filmen, ich kann Ihnen versprechen, halt beim Atmos-Saal ist Saal 5 ist im Cineplex, wird das meines Wissens oder meiner Hoffnung nicht passieren, weil einfach die Qualität dementsprechend so gut ist.
Das liegt auch, glaube ich, ein bisschen an der deutschen Filmförderung, weil da die Kinoauswertung vor der Fernseh-Koproduktion, und manche Filme, die sehen ja mehr nach Fernseh-Koproduktion als nach Kinoauswertung aus.
Ist dem geschuldet, und, klar, dass sie heute Hybride haben.
Ja. Aber da sind sie ja jetzt, glaube ich, auch am Überlegen, wie man diese ganze Filmförderung jetzt auch umstellt, weil jetzt auch bestimmte Regisseure und bestimmte Schauspieler gefordert haben, dass jetzt die Qualität auf der Leinwand auch dem, was dem Kino dann entspricht, sein muss und nicht dann irgendwie, dass das nach ZDF oder nach ARD oder nach drittem Programm aussieht und was dann auch nicht ins Kino gehört.
Ja, das stimmt.
Aber da werden wir dann auch noch über deutsche Filme in einem weiteren Segment drüber reden. Nach Everybody Wants to Rule the World von Tears for Fears, das lief in dem Film Ready Player One, werden wir uns das Alternativprogramm zum Fußball unterhalten. Wir reden über das Kinoprogramm und über das Filmprogramm, was im ersten Halbjahr lief und was gerade läuft. Und wir haben ja gerade zu viel Fußball. Es läuft gerade die Fußball-WM im Fernsehen und überall sonst. Man kommt um das Thema ja nicht herum. Aber jetzt gibt es ja vielleicht auch Leute, die jetzt schon überfüttert sind oder die sagen, ich möchte jetzt auch noch mal was anderes sehen. Gibt es denn im Kino gute Alternativen zu dem, was auf der Mattscheibe läuft, wenn da nur der Ball rollt?
Gute Frage. Ja, das ist tatsächlich so, dass die Kinobetreiber den Schwanz einziehen, um es ganz deutlich zu sagen. Das heißt, das Programm ist deutlich ausgedünnt jetzt in den nächsten 2-3 Wochen. Nicht zuletzt das Gabo, das Cinema in der Warndorfer Straße, hat komplett wegen Umbauten zugemacht, den Betrieb. Auch natürlich der WM geschuldet.
Und es ist zum Beispiel so, dass Jurassic World wurde ja in Europa und sonst wo 2 Wochen vorgezogen, also bevor das jetzt in Amerika anläuft, weil Amerika ist nicht qualifiziert, boykottiert auch nicht, ist aber nicht qualifiziert für den Fußball. Ja. Und deswegen läuft da jetzt nächstes Wochenende erst Jurassic World an, was bei uns schon vorgezogen wurde, weil die Leute genau wussten, jetzt wollen die das vielleicht noch sehen, aber wenn die Vorrunde läuft, dann brauchen wir damit erst gar nicht zu kommen.
Richtig, das sind ja auch der Erfahrung geschuldet, dass, was halt ältere Weltmeisterschaften angeht. Deshalb war das Cineplex in Münster so clever, die WM-Spiele auch im Saal zu übertragen. Auch eine hervorragende Stimmung, kann ich auch wärmstens empfehlen. Ja, ansonsten haben wir da tatsächlich wenig. Also ich denke mal an Ocean's 8 beispielsweise.
Das ist jetzt gerade der einzig große Film und der hat natürlich den Vorteil, der ist in Anführungszeichen frauenaffin. Ja. Es spielen 8 Frauen. Ja. Außer es fehlen, glaube ich, Julia Roberts und Catherine Zeta-Jones, aber die spielten ja auch in den regulären Männerfilmen Ocean's 11, 12, 13 mit. Und da ist die Frage an den Filmkritikern Christian Gerz: Vermissen wir George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon und wie sie alle heißen? Und sind die Frauen genauso gut?
Ich finde das ganz wunderbar, dass es mal auch so ein Heist-Movie, so nennen wir das ja auch, in Frauenbesetzung gibt. Ich frage mich, ob das tatsächlich auch der MeToo-Debatte so zuträglich ist, dass man jetzt auch mal wieder männliche Drehbuchautoren nimmt, die halt eine männliche Geschichte, es geht immer um Überfall, in Frauenrollen besetzen. Das, ob das sein muss, weiß ich nicht. Ich finde es wunderbar, weil ich die alle Schauspielerinnen halt, die mitspielen, sehr, sehr mag.
Also der Film ist keine verschwendete Zeit, weil wir haben das ja jetzt alle schon gesehen. Der ist also ziemlich kurzweilig. Die Geschichte ist jetzt auch nicht zu anspruchsvoll.
Genau.
Man weiß ja schon nach diesen von Steven Soderbergh und dann den Herren gedrehten Filmen, was so ungefähr kommt.
Richtig.
Also man verhält sich ja in diesem Genre. Und natürlich dann 2 Stunden lang interessante Frauen bei der Arbeit zu sehen, ist ja auch nicht ganz so schlecht.
Ja, zumal auch mal mit ganz anderen Waffen, um mal die Anführungszeichen jetzt zu benutzen, halt ganz andere Waffen halt man zu tun hat. Genau, die Geschichte ist sehr vorhersehbar, das ist schön runtererzählt, sehr unterhaltsam, gute schauspielerische Leistung, ein bisschen selbstironisch.
Und der Soundtrack ist gut.
Soundtrack ist gut, Sandra Bullock ein bisschen selbstironisch auch. Gutes Ersatzprogramm für die wirklich der WM überdrüssig sind mittlerweile und sich nicht unbedingt Serbien gegen Schweiz angucken müssen, beispielsweise.
Was jetzt gerade läuft.
Genau. Und ich kann aber noch einen anderen Film empfehlen, der The Rider heißt. Es ist eine sehr schöne Geschichte um einen jungen Cowboy, der schwer stürzt zu frühen Zeiten und als er ein großes Talent ist, sich dann wieder aufrappelt, nachdem er ein Pferd findet, mit dem er als einziger Cowboy in seiner Gegend halt klarkommt und sich dann wieder bei einem Rodeo anmeldet, was die Eltern nicht ganz so prickelnd finden. Sehr schön, sehr ruhig erzählt, ein ganz, ganz toller Film.
Dürfte auch gerade Mädchen oder Frauen gut finden, weil das ja auch Pferdefilme sind ja ein Frauen- oder Mädchen-Genre.
Genau.
Merkt man ja auch im Jugend- und Kinderfilmbereich, dass das also immer zieht, dass man da also mittags um 3 schon volle Säle hat, wenn man so etwas zeigt. Und man braucht dann da nicht die große Blockbuster-Sache mit so und so viel Effekten und sonst was alles, was wir so kennen, aufzufahren, sondern da reicht auch sowas.
Da sind die Verleiher natürlich auch clever, ne? Zu sehen halt, okay, was passt denn halt als WM Ersatzprogramm. Ich freue mich nächste Woche sehr auf The First Purge. Das ist halt das Reboot zu dem ersten The Purge. Wer sich dann noch daran erinnern kann, diese Purge-Geschichten mittlerweile.
Das ist eigentlich der gute Kommentar zur jetzigen Trump-Ära.
Genau.
Und wenn da nochmal alle Filme gezeigt würden, da würde dann ja auch genau die Entwicklung dann nochmal dargestellt werden, wie sich das alles jetzt verschlimmert hat.
Richtig.
Und der Film ist sicherlich nicht weniger brutal als das, was wir jetzt schon in den anderen 3 Filmen erleben durften.
Richtig, genau.
Also da geht's richtig zur Sache. Also wer sowas nicht verkraften kann, und wer da mit dem Herzkasper rausgetragen werden muss nach der Hälfte, bitte nicht reingehen. Da gibt's dann die Komödie nebenan, wo man dann sich weglachen kann. Aber das ist dann etwas für die härteren Gemüter.
Als politischen Kommentar fand ich den Film tatsächlich sehr gut. Und ich finde auch The Purge 2, beispielsweise auch 3, eins der besten Filme, die halt in den Jahren jeweils gelaufen sind.
Kurz und wenn die dann noch original gezeigt werden, dann wir Leute, die das dann amerikanisch noch gut verstehen, die kommen dann da auch noch besser mit, damit man auch den ganzen Kontext dann da noch mitbekommt.
Genau.
Der dann ins Deutsche nicht übersetzt werden kann.
Ich freue mich dann noch sehr auf die Super Troopers, diese ganz verrückte Trooper-Polizei-Autobahnkontrolleure, der ein zweiter Teil am 12. anläuft. Und dann natürlich halt geht es dann wieder richtig los bei den Finalspielen, so dem 16. halt rum, Hotel Transylvania 3.
Das ist was für wunderbar. Familien.
Genau.
Da ist dann am Sonntagmittag schon um 2 dann die Hütte voll, Familie mit Kindern, dann genau auf die Zielgruppe zugeschnitten. Und andere Leute haben dann da nichts zu suchen, die das vielleicht früher mal schön fanden, als auch mal in dem Alter drin waren.
Genau, ich freue mich deshalb auch unbedingt die Empfehlung, da hoffentlich kommen wir noch zu den schönen Filmen, die ich jetzt momentan im Kino empfehlen muss, die ich wirklich ganz hervorragend finde, aber das ist unser nächster Block.
Ne? Das besprechen wir dann gleich noch und man muss natürlich auch sagen, es gibt zurzeit auch eine Alternativreihe in Saal 5, da laufen dann Baby Driver, La La Land und Mad Max und ähnliche Geschichten und da muss man sich dann auch noch mal in der Tagespresse oder über Kino aktuell oder im Internet dann informieren, was dann da gerade läuft. Also man kann gute Filme zu anständigen Zeiten dann auch sehen und wenn dann noch ab und zu auch noch dann Originalfassungen und Ähnliches auch noch laufen für dann Leute, die dann auch noch gut Englisch verstehen oder dann OMU dann gut im Schlosstheater, dann werden die auch noch gut versorgt und dann kommen wir gut über die WM hinweg. Ja. Egal wie Yogis, Trüppe und andere Leute dann bei Fußball abschneiden.
Vor allen Dingen in brillanter Technik, immer dran erinnern.
Das gehört heute dazu und da merkt man aber auch, dass jetzt da das Kino dann wächst mit der derzeitigen Entwicklung. Und damals mit der Entwicklung ist auch eine Band namens Blondie gewachsen, die jetzt One Way or Another spielt. Das kommt auch in dem Film Ready Player One vor. Zu Gast heute Abend bei Mormartin, Christian Gerz. Er schreibt unter anderem Kinokritiken für DIN ADAN und in dieser Funktion, da nämlich unter dem Pseudonym Cirque. Und jetzt spreche ich nicht mit Christian Gerz, sondern ein Segment lang mit Cirque. Was er jetzt für Filme gesehen hat, das erste halbe Jahr 2018 und dann die besten Filme und die schlechtesten Filme, die er entweder genießen durfte oder die er erleiden musste.
Ja.
Sie haben also als Cirque 80 Filme plus im ersten Halbjahr gesehen und bewertet. Was waren denn jetzt wirklich gute Filme, wo Sie dachten, wow, der könnte jetzt eigentlich noch 90 Minuten so weitergehen?
Ach, schönen Dank für den kleinen Rückblick, ja. Weil wir ja tatsächlich jetzt schon fast die Hälfte des Jahres um haben, ist es so, dass man natürlich an die großen Filme erinnern muss. Also Black Panther hat mir ganz gut gefallen, der erfolgreichste Film, gerade der mit über...
Den haben Sie aber nicht besprochen.
Den habe ich nicht besprochen, genau richtig. Deadpool, Pacific Rim, Tomb Raider und Red Sparrow, all das sind große Filme gewesen. Ich bin aber tatsächlich, mich haben eher die kleinen Filme sehr beeindruckt. Ich bin auch sehr häufig in diesem halben Jahr im Cinema, in einem wunderbaren Cinema in der Warendorfer Straße gewesen, weil das Komplettpaket immer stimmte. Und ich war sehr, sehr begeistert von, ich sag Ihnen mal so meine Top 3 beispielsweise, die mir super gefallen haben. Ich bin großer, großer Fan von dem schönen Charlie Hübner Film Wildes Herz. Eine Dokumentation über den Frontmann von Feine Sahne Fischfilet, der
gegen die Rechtsradikalen in Mecklenburg-Vorpommern
ankämpfte. Ja, das war eine wunderbare Sache, weil der Moshi Gorko, so heißt der Sänger, ein wunderbarer Typ ist und auch wirklich ein Typ. Das heißt, es war sehr, sehr spannend, ihm zu folgen. Und der Charlie Hübner, den man ja sicherlich kennt, ne, als Schauspieler aus Polizeiruf und wo er nicht alles mitwirkte, der stand jetzt mal hinter der Kamera, hat eine super Dokumentation über die Band und auch über den Sänger gedreht. Von der ersten Minute an fasziniert einem diese Dokumentation, weil man auch wenn man kein Fan der Musik ist, sowohl die Geschichte der Band so spannend findet. Ja, Wildes Herz, super. Was ich auch super fand, war In den Gängen mit der wunderbaren Sandra Hüller und dem Franz Rogowski über die Arbeiter, die tatsächlich
in einem Supermarkt,
die man kaum sieht, die man halt auch oftmals nicht beachtet. Aber was da so passiert, auch wenn das Licht mal aus ist, was es für Liebesgeschichten gibt. Und ich bin sowieso ein großer Fan von Sandra Hüller und auch von dem Franz Rogowski, der auch jetzt viel auch in den Kinos, in den Kinofilmen in Deutschland zu sehen ist.
Ja, der war ja in Transit beispielsweise auch noch, da war auch bei der Berlinale und also genau. Es gibt eigentlich kein Festival, ohne dass irgendein Film mit Franz Rogowski läuft oder irgendwas.
Für mich völlig zu Recht, weil das ein wunderbarer Schauspieler ist.
In diesem Genre so läuft und dann war auch noch in Ihrer Liste dieser Film von Agnes Varda, was eigentlich so eine Mischung aus Dokumentation und Spielfilm ist.
Ja.
Man muss wissen, Agnes Varda, die ist glaube ich 90 Jahre.
Ja, genau, dieses Jahr geworden.
Die ist also, hat auch schon Ehren-Oscar und alles mögliche. Also Filmpreis braucht man der nicht mehr zu geben, ist alles schon im Schrank drin.
Ja.
Und aber was die dann noch zustande bringt und wie man irgendwie die Leute zum Staunen bringt.
Ja, Agnes Varda ist einfach eine tolle Regisseurin, auch in der Nouvelle Vague-Zeit gewesen, so sehr 60er, 70er Jahre.
Da hat sie aber dann noch andere Filme gemacht,
also durchaus,
das, was sie jetzt macht.
Sehr feministische Filme, durchaus auch, mit einer wunderbaren Geschichte. Es geht immer bei ihr um die kleinen Leute, auch oft um die kleinen Frauen, die unsichtbaren Frauen, die man halt kaum sieht, die Helferinnen. Und in dieser wunderbaren Dokumentation, die jetzt, glaube ich, auch ins Schlosstheater gewandert ist, Augenblicke heißt sie, im Original Visage Village. Und sie trifft sich halt 90-jährig mit einem Street-Art-Künstler aus Frankreich, der J.R., der sich selbst J.R. nennt, oftmals fast nur den ganzen Film mit Hut und dunkler Sonnenbrille durch die Gegend läuft. Aber diese beiden unterschiedlichen Charaktere machen sich mit einem Mercedes-Sprinter auf den Weg ins Hinterland, ins französische Hinterland von Norden nach Süden. Und der J.R. ist, wie gesagt, Foto-Street-Art-Künstler. In jedem Dorf, wo sie auftauchen, werden halt große DIN-A0-Porträts gemacht von den Dorfbewohnern. Eine wunderbare Reise, die man sich unbedingt angucken sollte. Wirklich einer meiner Top 3 Filme des Jahres 2018.
Das war auch einer der Filme, die ja jetzt auch hauptsächlich in so Kulturmagazinen und Ähnlichem dann besprochen wurden, die dann jetzt auch nicht im Cineplex oder dem Publikum da mal offeriert werden, die dann sagen, wer ist jetzt Agnes Varda oder ähnliche Geschichten, wir kennen die Frau nicht. Oder dann höchstens wer auch mal in Arte oder Dreisat reinschaltet, da ist die ein Thema, aber jetzt, oder in irgendwelchen Kulturmagazinen, die dann nach 22 Uhr in dritten Programmen oder bei TTT am Sonntag laufen und wo dann auch viele das gar nicht erreichen, die man eigentlich erreichen könnte.
Was sehr schade ist, weil ich meine, als Filmkritiker, wenn Sie halt über 80 Filme in einem Halbjahr sehen, gibt es keine Überraschung mehr. Und ich finde es immer immer so schade, wenn ich Filme sehe, die zwar ganz gut gemacht sind, handwerklich auch top, wenn ich so an Deadpool, Pacific Rim oder Black Panther denke, das ist eine gute Unterhaltung, aber da bleibt am Ende danach auf dem Nachhauseweg ist der Film vergessen.
Und da bleibt nichts hängen.
Da bleibt überhaupt nichts hängen.
Und, jetzt genauso, um nochmal zu In den Gang, den deutschen Film zu kommen mit Franz Rogowski, da ist ja auch so, was mich da positiv überrascht hat, oder eigentlich auch dann negativ überrascht hat, also von der Realität her, wie gering geschätzt eigentlich Leute im Niedriglohnsektor werden. Also wie die nicht beachtet werden, wie die, was weiß ich, für der letzte Dreck gehalten werden, obwohl die Leute für wenig Geld den letzten Job machen, den letzten Dreck machen, die auch viele Stunden nicht bezahlt bekommen und ähnliche Geschichten.
Richtig.
Und sie dann noch, wer weiß was, von Chef oder Chefin oder Vorgesetzten anhören müssen, wenn irgendwann was nicht klappt und so weiter und so fort. Also da können viele Münsteraner oder Münsteranerinnen oder auch Leute, die uns in der Umgebung hören, sicher ein großes Wort mitreden, weil das sind ja keine Einzelfälle. Und das ist dann auch mal schön, dass sowas auch mal positiv dargestellt wird. Und das Einzige, was ich jetzt nicht so gut fand, so liebevoll, wie die ganze Sache gemacht wurde, da kommen wir wieder auf das Thema zurück. Also das sah zu sehr nach Co-Produktion Fernsehen aus, also ein gutes Fernsehspiel, aber...
Teile ich nicht ganz die Meinung, weil ich dann die Kameraarbeit auch ganz fantastisch finde. Allein so eine erste Szene, wenn mit zum Straußwalzer halt man mit der Kamera durch die Gänge fährt, was ich sehr, sehr schön finde.
Das ist natürlich eine super Idee und da muss man sagen, manchmal gibt es dann eine gute Idee, aber dann nur eine gute Idee, während ein richtig guter Film, da braucht man dann mindestens 5 oder 6 Ideen. Das kann dann aber mehr manchmal aus dem Ausland kommen, wenn man dann so einen britischen oder französischen oder einen Hollywood-Film dann vor sich hat, wo da diese Marschroute dann auch befolgt wird, weil die dann auch mehr darauf ausgelegt sind, international etwas unter anderem dann auch an uns zu verkaufen. Jetzt kommen wir aber noch zu Ihren Flops und da haben Sie mir aufgeschrieben, als erstes den super anspruchsvollen Film Verpiss dich, Schneewittchen von Bülent Ceylan.
Ja.
Warum hat der Film im Kino auf der großen Leinwand nichts zu suchen?
Der ist nicht von Bülent Ceylan, muss man dazu
sagen.
Sondern mit Bülent Ceylan, genau, dem Comedian, den man aus dem RTL-Programm vielleicht
kennt. Beim RTL.
Beim RTL, genau. Er ist, Comedians und Kino. Wann hat das schon mal gut funktioniert? Ich weiß nicht, vielleicht zu Otto-Zeiten in den 70er, 80ern oder halt ganz, ganz wenig. Aber das ist immer so eine
schwierige... Er ist nicht Otto und das funktioniert nicht.
Er ist, ist er nicht Otto, B, er erzählte halt auch die gleiche Geschichte wie aus den 70er Jahren und das ist 40 Jahre her mittlerweile und wenn sich eine junge Band zusammenraufen muss, um halt erfolgreich zu sein und das geht einfach komplett in die Hose alles und man dann nimmt sich selbst viel zu ernst und der Witz kommt nicht an, weil das ist ein Staccato an Witzen ist und man hat kaum Zeit zum Luftholen, also in jeglicher Hinsicht ein unfassbar misslungenes Kinowerk.
Also Bülent Ceylan, bleib beim RTL, bleib im Fernsehen und halt dich aus dem Kino raus. Dann gab es noch, was Sie mir aufgeschrieben hatten, einen Film namens Papa Moll, ich weiß nicht, mit Stefan Kurt, von Stefan Kurt.
Mit Stefan Kurt,
Was ist daran misslungen?
Ja, das ist so, manchmal haben Produzenten so die Idee, was früher funktioniert hat, muss ja heute auch nochmal wieder funktionieren. Und in diesem Fall geht es um eine Geschichte eines Familienvaters in den 50er Jahren in der Schweiz, in einem Bergdorf, wo die Frau sich mal überlegt, nach großem Ringen in ein Wellness-Wochenende zu fahren und die Familie allein zu lassen, weil sie einfach überfordert ist und der Vater jetzt allein klarkommen muss. Das war in den 50ern war das sehr witzig, weil es einfach diese Konstellation nicht gab. 2018 ist es halt, wie gesagt, wirkt das komplett deplatziert und einfach überholt und da kann sich auch keiner mehr halt echauffieren über irgendwelche Sachen, die der Vater mal nicht kann. So. Das kommt nicht an und das war auch hier, ging das komplett in die Hose, falsches Timing bei den Witzen. Ich mag Stefan Kurz sehr als Schauspieler, ist ein wunderbarer Schauspieler, aber als Papa Moll absolut.
In dem Film war er fehlbesetzt überhaupt, der ganzen Film, das merkt man dann noch irgendwie Filmförderung in der Schweiz, Gremienfilm und dann, da haben Leute das genehmigt, die sich vielleicht auch nicht so mit dem Kino auskennen.
Wahrscheinlich,
sind dann nicht wie Bernd Eichinger, der genau geguckt hat, hier das und das funktioniert auf der Leinwand und das nicht.
Ja.
Solche Leute bräuchten wir da eigentlich und dann gab es noch etwas, wo man eigentlich gedacht hat, das dürfte einem Clint Eastwood doch nicht passieren. 1517 to Paris, den wir beide, glaube ich, erlitten haben und wo ich auch gedacht habe, verdammt nochmal, auch besser ins Fernsehen, irgendwo bei HBO oder Netflix oder so, versteck es da und schnell weg und was hat das im Kino zu suchen?
Ja, jeder große Regisseur hat, glaube ich, hat mal so einen Superflop dabei, ne? Also weil man denkt, das muss doch alles irgendwie passen und in diesem Falle war es der Superflop von Clint Eastwood, den ich sehr, sehr schätze als Schauspieler und als Regisseur. In diesem Fall ging es also um den Terroranschlag auf einen Zug in Frankreich, auf einer Strecke, wo dann 3 Amerikaner diesen Terroristen niedergeschlagen und niedergerungen haben und nachher halt einfach gefeiert worden sind und das ist eine absolut pathetische, sehr aufgeladene, ruhmesaufgeladene halt Heldengeschichte um 3 amerikanische Touristen. Und der erste Fehler, den halt Eastwood gemacht hat, ist, dass er die Touristen selbst, die damals diesen Überfall vereitelt haben, dass er die hat selbst spielen lassen vor der Kamera. Und nicht jeder ist unbedingt so, hat so eine Kamera, so eine Telegenität, ne, so eine Kameraaffinität. Diese drei Touristen hatten es nun mal auch nicht und deshalb hat der Film absolut nicht funktioniert.
Den werden selbst die Republikaner in Amerika nicht gut gefunden haben oder gut finden. Bevor wir weiter über das Kino reden, hören wir jetzt erst noch mal etwas ganz Wichtiges, nämlich eine Adresse, die jetzt vielfach angerufen wird, wenn es ums Kino geht, nämlich London Calling von The Clash. Vorhin über Cirques Favoriten geredet. Jetzt reden wir mal über Mon Martins Wunderbar. Favoriten oder was ich bemerkenswert fand oder wie Cirque-Christian Gerz was zu sagen hat.
Das heißt, ich drehe mal den Spiegel um, Mon Martin, und werde mal Sie fragen, was Sie halt an Flops und Tops,
ja, bin jetzt, ich sehr gespannt. Ist es so, wir sind vorhin mit den guten Sachen angefangen und haben mit den Flops aufgehört. Jetzt fangen wir mal mit den Flops an und hören dann mit den guten Sachen auf.
Okay, Ihre Flop 3.
Also meine Flop 3 sind beispielsweise 7 Tage in Entebbe von José Padilla.
Oh, Daniel Brühl.
Lief hier, ja, dachte ich auch, wegen dem Darsteller und überhaupt, der Trailer war gut. Aber dann, wie dort die Geschichte verfälscht wurde, das hat mir total gar nicht gefallen.
Okay, inwiefern?
Also wieder die israelischen Politiker da schlecht gemacht wurden, also als was er sich als eitel und sonst was alles, also so war es ganz bestimmt nicht. Und das wurde auch in so vielen anderen Kritiken im Feuilleton zu Recht dargestellt. Die wurden also auch im Kulturradio und sonst was alles richtig lang gemacht. Und ich weiß nicht, bei irgendeinem Filmfestival hat er sicherlich nicht gut abgeschnitten. Und daher hätte ich als Daniel Brühl und auch Rosamund Pike, da hätten sie lieber nicht ihr Gesicht oder sonst was für hergegeben, weil so eine Geschichtsfälschung, es gibt andere Regisseure, beispielsweise gab es mal Anfang des Jahrzehnts Oliver Assayas, der was über Carlos gedreht hatte. Bei dem stimmten wenigstens größtenteils die Sachen und ich finde es wirklich ärgerlich, wenn man dann auch noch draufschreibt, based on true events, dann sollen da auch wenigstens dann die Sachen auf true events basieren und nicht da irgendein Hirngespinste und Verschwörungstheorien von irgendeinem Latino-Regisseur, der vielleicht da nicht richtig recherchiert hat. Also ich fand das total ärgerlich und will das auch hier ganz laut sagen.
Okay, angekommen.
Was meint der Christian Gerz?
Ich habe ihn leider nicht gesehen, muss ich sagen. Da muss ich leider passen.
Dann gab es einen deutschen Film namens Vielmachglas mit Jella Haase und Matthias Schweighöfer. Den Regisseur habe ich jetzt vergessen. Da kann man eigentlich nur ganz kurz sagen, einmal Schweighöfer, immer Schweighöfer. Forget it. Und ich kann es nicht mehr sehen.
Okay.
Kommt jetzt auch demnächst mal wieder was hier irgendwie. Till Schweiger mit Milan Paschel und wie heißen sie alle? Samuel Finzi. Da denke ich schon beim Trailer, forget it, also beiden. Und dann noch, was ich total ärgerlich fand, ich bin jetzt zwar ein Mann, aber dem weiblichen Geschlecht durchaus aufgeschlossen und ich fand es wirklich ärgerlich und ich habe mich wirklich gewundert, wie viele Frauen das so treuherzig über sich haben ergehen lassen. Das fand ich nämlich den letzten Film von 50 Shades of Grey, 50 Shades Freed.
Okay.
Das Einzige, was ich da gut fand, war der Soundtrack, aber sonst, ich fand es ärgerlich, also total klischeehaft, das Frauenbild, dass die sich nur beim Auspeitschen oder sonst was da irgendwie gut gefühlt haben und ähnliches. Also ich fand so frauenfeindlich diesen Film und dass sich das dann in Deutschland irgendwie 3 Millionen Menschen, davon größtenteils Frauen, dann noch angucken und gefallen lassen, auch noch die Bücher davon verzehren. Also als Mann muss ich sagen, das würde ich mir als Frau nicht gefallen lassen.
Da mal ganz ab von, ich meine klar, jedem seine eigene Fantasie und eine eigene Leidenschaft, da will ich mich gar nicht zu äußern. Ich kann das auch nicht verstehen in Erfolg, aber Fantasien sind durchaus erlaubt und auch wie man Erfolg sieht, durchaus ja, werden das von vielen verlangt, das sich anzulesen. Was man allerdings als Film daraus macht, das steht, finde ich, auf dem zweiten Blatt. Und wenn man halt im Prinzip als Regisseur oder Regisseurin keine eigene Filmsprache findet, sondern im Prinzip nur Buchseiten abfilmt, da habe ich ein großes Problem mit als Filmkritiker. Das ist in diesen allen drei 50 Shades of Grey Teilen tatsächlich so gewesen, dass man hier im Prinzip nur Seiten einer Bildsprache übersetzt hat. Und deshalb für mich auch einer der Flops des Jahrzehnts, im Prinzip schon die ganze Reihe.
Viel macht Glas und 7 Tage in Entebbe haben Sie jetzt nicht gesehen, deswegen haben Sie da auch keine Meinung dazu.
Genau, leider.
Wollen wir doch weiter schweigen, also wenigstens meine Empfehlung ist es nicht von den drei Filmen. Jetzt kommen wir mal
Top 3.
Zu den positiven Sachen, wo Sie auch sicherlich, wo auch der Christian Gerz Querstrich-Cirque etwas oder eine ganze Menge von gesehen haben wird. Fangen wir mal an mit einem guten deutschen Film, nämlich 3 Tage in Quiberon.
Sehr schön.
Hauptdarstellerin Marie Bäumer spielt Romy Schneider.
Ja.
Weiter ist eigentlich gar nichts dazu zu sagen, als dass ich da also mehrmals reingegangen bin, selbst wenn es so hart war, aber der Film hat seine Qualität und sticht aus den deutschen Filmen des ersten Halbjahres 2018 gewaltig heraus.
Gebe ich Ihnen recht, Punkt.
Also da brauchen wir gar nichts mehr zu sagen.
Genau.
Wer also nochmal die Möglichkeit haben sollte, in einem Kino vor der Alternative zu stehen, 3 Tage in Quiberon oder was anderes, 3 Tage in Quiberon, es ist zwar anstrengend, aber wer da heiler rauskommt, der wird was davon gehabt haben.
Würde ich gar nicht so negativ sehen. Anstrengend fand ich ihn nicht. Er ist etwas langsamer erzählt, durchaus, aber unbedingt auf die Amazon-Must-Watch-Liste setzen.
Dann gab es noch einen anderen Film, das war nämlich der Eröffnungsfilm der Berlinale, der läuft jetzt auch, glaube ich, noch, nämlich Isle of Dogs von Wesley Anderson.
Ja.
Viele bekannte Synchronstimmen, und da hätte ich eigentlich gedacht, bei der Berlinale, das haben wir auch schon vor ein paar Monaten besprochen, als wir die Oscars besprochen haben, man hätte eigentlich die Berlinale schon mit dem Eröffnungsfilm schließen können, dem Goldenen Bären geben. Ich glaube, den Goldenen Bären, der hat jetzt irgendeinen Film gewonnen, an den sich keiner mehr erinnert.
Ja,
aber an den Film, da wird man sich noch dran erinnern, weil der auch vielleicht dann in der kommenden Saison den Animations-Oscar kriegen könnte.
Das hoffe ich auch sehr, weil ich A, nicht nur ein großer Wes Anderson-Fan bin, sondern B, in diesem Fall auch wirklich da an diesem Stop-Motion-Film alles gestimmt hat. Unbedingt sehr berührende Geschichte um verlassene Hunde auf einer Insel. Große Empfehlung.
Und dann habe ich jetzt noch als letzten Film, den man vielleicht gesehen haben sollte, der lief jetzt auch bei der Berlinale.
Mhm.
Das war ein etwas kleinerer Film mit Handy gedreht, glaube ich, von Steven Soderbergh, nämlich Unsane.
Insane,
über die Frau, die sich da selbst einweist in die Klinik und die da sehr negative Überraschungen erlebt. Also der Film wird zum Schluss also auch ein bisschen heftig. Also da sollte man auch vorher gut gegessen haben oder überhaupt auf sowas vorbereitet sein. Also keine leichte Komödie erwarten. Und da habe ich gedacht, wow, wieso nur mit Handy? Da hätte man auch was Richtiges. Aber Steven Soderbergh wollte wohl Geld sparen und...
Ja, er war auch Form follows Function an dieser Stelle, weil er hat auch, es geht um eine bedrückende Geschichte. Was ist besser, das halt in Bildsprache umzusetzen, als mit einem Handy, wo es um kleine bedrückende Bilder geht. In diesem Fall eine super Idee, fand ich auch. Ich teile da ihre Meinung. Verwundert mich ein bisschen, dass sie genau diesen Film auch ausgewählt haben, weil ich ihn auch toll fand. Nicht zuletzt wegen der Schauspielerin.
Der hatte das auf der großen Leinwand zu tun, obwohl er so klein gefilmt wurde. Aber Steven Soderbergh versteht es, aus kleinen Sachen viel zu machen, auch aus anderen Geschichten. Er hat ja diesen Lucky irgendwas Film vergangenes Jahr.
Ja.
Kleine Geschichte, gute Schauspieler.
Genau.
Wenig Etat, aber mit diesem Autorennen und dem Heist und die ganze Geschichte. Und das wünscht man sich in Deutschland, dass man eigentlich da richtig das Potenzial rausholt. Steven Soderbergh ist soweit Geschäftsmann und guter Filmemacher, dass der beides kann.
Ja, das stimmt. Gebe ich ein Recht. Unbedingt anschauen. Auch kommt auf die Amazon-Must-Watch-Liste, finde ich auch, drauf. Ja, nicht zuletzt, weil man mal wieder überrascht wird. Ne? Ich meine, das ist doch toll, wenn wir so oft ins Kino gehen und gucken uns immer Schablonenfilme an von Superhelden. In diesem Fall ist es eine große Überraschung und da gehen sie halt mit einem guten Gefühl aus dem Kino.
Und man kannte ja vorher, also Claire Foy aus irgendwie als junge Queen Elizabeth aus einer Serie, die jetzt auch da in irgendwelchen Bezahlsendern oder im Netz da irgendwo dann läuft und dann erst später dann ins sogenannte, auf Neudeutsch gesagt, Free TV kommen wird, irgendwie.
Mhm.
Aber da muss ich trotzdem sagen, also da hat Claire Foy als Schauspielerin überzeugt, dass sie auch sowas kann, also nicht nur nett aussehen und dann sowas spielen, Royal, sondern auch eine Frau, die was einstecken kann oder auch austeilen. War richtig gut. Wir kommen jetzt an eine Grenze, weil wir nur ein bestimmtes Zeitbudget haben.
Mhm.
Aber wir können allen Zuschauern versprechen, im nächsten Monat, wenn die Fußball-WM lange vorbei ist, werden wir noch die anderen Themen, die wir jetzt in dieser Stunde nicht besprechen konnten, wird Christian Gerd sich nochmal in dieses Studio bemühen.
Die Blockbuster-Filme.
Und werden wir unter anderem Blockbuster und ein paar andere Themen besprechen, französische Filme vielleicht und ähnliche Themen, die uns noch auf den Nägeln brennen.
Sehr schön.
Und dann noch aktuelle Entwicklungen. Und dann, wenn niemand mehr über Yogis und seine Truppe WM dann spricht, Borussia Dortmund und sonst was wieder Thema sind und dann auch wieder Kinofilme, richtige Kinofilme kommen, die Themen, die werden wir dann vertiefen. Christian Gerz, Querstrich-Sörg, vielen Dank, dass Sie diese Stunde Zeit für uns hatten.
Sehr gerne.
Und wie gesagt, wir werden uns nächsten Monat um diese Zeit nochmal treffen und dann das alles nochmal besprechen. Wer sich an Mormartin wenden will, Fragen, Anregungen, Kritik vielleicht auch mal dann einen Monat später, nämlich im August, vielleicht Studiogast werden will, weil das Thema stimmt, etwas total anderes als Kino oder was wir sonst dieses Jahr besprochen haben, bitte an info@medienforum-münster-ue.de. Da kann man dann auch, wenn man sich im Netz ums Medienforum kümmert, von der Startseite ab gibt es auch noch ein Archiv, wer ältere Sendungen hören will. Wer damit umgehen kann, der wird das dann auch finden. Ältere Mormartin-Sendungen, unter anderem auch ein paar Kinosendungen, die ich mit Christian Gerz bestritten habe, wo wir dann beispielsweise im Februar über Oscars gesprochen haben und ähnliche Geschichten. Mormartin ist ein Premium-Produkt aus dem Hause Medienforum Münster. Die Produktion hatte Theo Ostermann. Und wer jetzt aus diesem Freitag noch etwas machen will und vielleicht nicht Fußball gucken will, der geht ins Kino. Wir haben ja auf genug Gutes hingewiesen. Oder geht zum Send. Das Riesenrad ist, glaube ich, noch in Schwung. Oder auch nicht. Der Send läuft also. Da kann man sich also noch dieses Wochenende gut amüsieren. Und bis zum nächsten Mal. Und mit einem Feuerwerk von New Order, nämlich Blue Monday, verabschiede ich alle Hörer in Stadtland und Münsterland in einen schönen, hoffentlich sonnigen Sommerabend.